Ah, hey, habt ihr noch Tickets fürs HFC-Kino?
Filme gibt es nur am Dienstag. Aber heute läuft Popcorn-Raschel, der HFC-Podcast.
Oh, klingt cool, nehmen wir.
Sag mal, wollte Hannes nicht endlich noch kommen?
Das stimmt zwar, aber Hannes bereitet sich gerade noch auf sein 24-Stunden-Rennen in Le Mans vor.
Fährt dann Stint. Der fährt im 24-Stunden-Rennen in Le Mans mit?
Ja.
Hannes, Alter, du machst ja wilde Sachen aktuell, wirklich, jede Woche.
Das ist ja, also der bereitet sich noch vor, weil das ist erst Anfang Juni, glaube ich.
Ah, okay.
Das ist immer das erste Juni-Wochenende, wenn ich mich nicht täusche. Aber das weiß ich alles nicht selber. Das ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, der mir später in der Folge auch noch geholfen hat. Der liebe Jan hat dazu ganz viele Dinge gesagt, deswegen ganz viele Küsschen an dich. Der hat mich auch an diese ganze Rennszene rangeführt, weil der ist absoluter Crackhead, was das angeht.
Okay.
Kann ich einfach mal so sagen, der ist absolute Maschine, der Typ.
Ja, ich kann auf jeden Fall sagen, das Einzige, womit ich Erfahrung habe, ist absolut Need for Speed spielen.
Das ist auch
geil. Ich habe früher, als ich noch ziemlich klein war, wahrscheinlich so 5., 6. Klasse oder so, habe ich super viel Need for Speed Carbon gespielt. Das war ein richtiger Banger bei mir früher in der Schulzeit. Da habe ich mit einem Kumpel Felix, liebe Grüße an Felix, habe ich immer Need for Speed Carbon irgendwie gespielt.
Ich hatte mir, als ich nach Ilmenau gezogen bin, hatte ich kein Internet für den ersten Monat durch einen Planungsfehler meinerseits.
Ja, das ging mir tatsächlich genauso.
Und ich hatte mir dann über meinem Handy Hotspot, hatte ich mir Need for Speed Heat runtergeladen. Boah. Und habe es auf meinem Fernseher mit so einem 10 Meter HDMI-Kabel meinen Rechner damit verbunden. Das hat richtig schlecht funktioniert, aber es war so cool. Und auch bis spät in die Nacht und so, das habe ich so das gemacht, was man halt so macht, wenn ich ausgezogen bin, dann esse ich abends Pizza, bla bla bla.
Ja.
Aber was ich tatsächlich auch viel gemacht habe in der Zeit, ist natürlich Filme gucken. Und so bin ich dann zum HFC gekommen, durch dich, Hendrik.
Ja, natürlich.
Und so wie ich zum HFC gekommen bin, kommt ihr auch zum HFC.
Wow.
Zu den Filmen, die wir zeigen.
Genau.
Filmen, die wir zeigen. Das ist nämlich crazy
diese Woche wieder. Diese Woche sind wir tatsächlich wieder bei 2 Filmen und da kriegt ihr jetzt tatsächlich ganz kurz eine Outline für diese Folge und schon mal jetzt die Info, ihr werdet wahrscheinlich schon gesehen haben, in der Folgenbeschreibung sind Timestamps zu sehen.
Genau.
Die Folge kann nämlich durchaus ein wenig länger gehen als die anderen. Es kann natürlich auch sein, dass sie jetzt so ähnlich lang ist wie die anderen Folgen, wie die längsten Folgen davor, wir wissen es gerade noch nicht. Aber auf jeden Fall ist ordentlich Programm, denn wir fangen diese Woche Dienstag an mit Killers of the Flower Moon, dem neuesten Film von Martin Scorsese, über den wir gleich nochmal genauer reden werden.
Genau.
Am Donnerstag, dem 16.05., zeigen wir euch Gran Turismo und das in Kooperation mit Ilmenau eSports und Team Starcraft.
Als Doppelkoop.
Und von beiden Vereinen werden wir im Laufe dieser Folge auch noch Interviewgäste haben. Das heißt, bleibt dran. Wir machen zuerst die Besprechung für Killers of the Flower Moon. Das kommt gleich. Danach besprechen wir Gran Turismo. Und dann kommen die Interviews.
Dann kommt das eSports-Interview, dann das StarCraft-Interview.
Genau, so ist es geplant.
Ihr werdet die finalen Zeiten
Schaut in die Videobeschreibung, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da.
Genau,
aktiviert die Glocke.
Das gibt es sogar auf Spotify. Man kann sich benachrichtigen lassen.
Ach so, das stimmt.
Deswegen, aktiviert die Glocke.
Ja, aktiviert die Glocke, Freunde.
Aktiviert wirklich die Glocke, dass ihr schreibt uns auf Instagram erster.
Oh nein. Nein, bitte macht das nicht. Das vielleicht nicht.
Doch, das wäre lustig.
Es wäre ein bisschen lustig, aber
nur einmal.
Ich wollte gerade sagen, mach das bitte nicht jetzt mal.
Genau.
Anyways, also ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ich wollte gerade sagen, wir wollen euch natürlich animieren, die ganze Folge zu hören. Aber wenn ihr das in mehreren Settings hören wollt oder in mehreren oder euch nur Gran Turismo interessiert oder nur die Interviews, dann achtet auf die Timestamps und jetzt without further ado.
Genau.
Spricht Hendrik.
Außer mit dem Kommentar, dass es sich trotzdem lohnt, die ganze Folge zu hören, natürlich, genau, wie immer.
Habe ich schon gesagt.
Dennoch wollen wir mit Killers of the Flower Moon anfangen. Und dazu, wie jedes Mal, gibt es erstmal ein paar Fakten über den Film, die so ganz klar definiert sind. Und danach quatschen wir ein bisschen über den Film und ich erzähle einfach ein bisschen darüber. Und dann gibt es noch ein kleines Spiel der Woche bei dem Film. Da kannst du dich mal mental drauf einstellen, Mika.
Mhm, ich habe Angst.
Denn ich habe den Film gesehen und ich habe mich ein bisschen vorbereitet auch auf diesen Film und habe euch ein paar Sachen rausgesucht. Erstmal die groben Fakten. Der Film heißt Killers of the Flower Moon. Ich sehe gerade, in meinen Notizen steht nur Killers of the Flower. Das ist ein bisschen lustig. Das wollte ich ganz kurz erwähnt haben. Aber der Film ist Killers of the Flower Moon. Er ist aus dem Jahre 2023, also aus dem letzten Jahr.
Die alteingesessenen Häschen, die noch den HSFC-Radiosender gehört haben, werden da schon was drüber gehört haben. Damit sind wir schon drüber unterhalten.
Mhm. Der Film geht ganze 206 Minuten. Ihr dürft euch auf einen langen Dienstagabend einstellen, wenn ihr vorbeikommt. Das sind 3 Stunden 26, die ihr dann bei uns im Kino verbringen dürft. Also es wird ein längerer Abend. Ich hoffe, ihr habt keine 7 Uhr Vorlesung am nächsten Tag. Genau. Genre ist so ein bisschen Krimi, Drama, aber vor allem auch Historie, denn der Film beruht auf einer wahren Begebenheit. Darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Wir zeigen den Film auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Und wie gerade schon erwähnt, Regie führen hat Martin Scorsese getan, den man ist ein legendärer Regisseur. Was soll man dazu groß sagen? Goodfellas, The Wolf of Wall Street, das sind allein schon 2 Filme, die man kennen sollte, mindestens vom Namen her. Und was der noch für weitere Filme gedroppt hat, die ich jetzt nicht zu sehr erwähnen will, weil es noch relevant wird fürs Spiel der Woche und du keine Ideen kriegen sollst.
Ach Gott. Ich google mal, was da so rauskommt.
Nee, mach das mal nicht. Martin Scorsese hat Regie geführt, das ist für viele eigentlich schon ein Qualitätsmerkmal und deswegen Drehbuch von Eric Roth und Martin Scorsese, beide haben am Drehbuch gearbeitet. Kamera hat Rodrigo Prieto gemacht. Ich habe die Hoffnung, dass ich den Namen halbwegs richtig ausgesprochen habe. Der nette Herr hat schon des Öfteren mit Martin Scorsese zusammengearbeitet als Kameramensch. Unter anderem in The Wolf of Wall Street und auch in The Irishman zum Beispiel, war eine Netflix-Produktion, auch ein sehr guter Film. Und in den Rollen, in den wichtigsten Rollen sind zu sehen Leonardo DiCaprio, natürlich, hat das 7. Mal mit Martin Scorsese zusammengearbeitet und zum 11. Mal mit Martin Scorsese als Darsteller zusammengearbeitet. Der darf absolut nicht fehlen in Martin Scorsese-Film. Robert De Niro.
Ja.
Leonardo DiCaprio spielt die Rolle des Ernest Burkhardt in dem Film. Und Robert De Niro spielt William King Hale. Und weiterhin dabei ist Lily Gladstone als Molly Burkhardt. Außerdem erwähnenswert ist Jesse Plemons als Tom White, ein Ermittler des BOI, auf das ich gleich noch zu sprechen komme.
Sagen, da gibt's History-Trivia.
Genau, es gibt jetzt nämlich History-Trivia, denn es geht jetzt ganz kurz einmal um die Handlung des Films. Dazu habe ich einen kleinen Text vorbereitet, den ich euch kurz vorlesen werde. Die Osage finden in den 1890er Jahren Erdöl auf ihrem Territorium und werden dadurch zur reichsten Gemeinschaft der Welt zu dieser Zeit. 1919 kehrt Ernest Burkhardt aus dem Ersten Weltkrieg zurück, in dem er als Koch gedient hat, und zieht zu seinem Onkel William King Hale, der eine Ranch im Osage-Gebiet besitzt und auch sehr gut mit den Osage befreundet ist und sich sehr für diese einsetzt. Und ja, Ernest arbeitet zunächst dann auch als Taxifahrer für seinen Onkel, bis er Molly Kyle kennenlernt, ein Mitglied der Osage, und beide verlieben sich ineinander und heiraten. Dementsprechend Molly Kyle, dann später Molly Burkhardt. Im Laufe der nächsten Zeit sterben dann aber ziemlich viele Mitglieder der Osage auf mysteriöse Art und Weise, und das ist tatsächlich ein historisch reales Event, was passiert ist, was später als die Osage-Morde in der Geschichte quasi eingegangen ist und tatsächlich auch medial gar nicht so sehr bekannt ist, weswegen da auch des Häufigeren gesagt wurde, das kann ich schon mal vorweggreifen, dass es sehr schön ist, dass das jetzt auch mal Relevanz kriegt in einem so großen Film.
Spotlight auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und es werden eben auch sehr viele enge Verwandte von Molly ermordet oder getötet oder sind gestorben, was dann irgendwann das neu gegründete Bureau of Investigation, BOI abgekürzt, was später dann FBI genannt wird, beauftragt, also das BOI wird beauftragt, diese Morde dann genauer zu untersuchen, insbesondere in Person von Tom White, gespielt von Jesse Plemons, in dem Film auch sehr gut gespielt von Jesse Plemons, das ist eine starke Rolle. Und so viel erstmal zu der Geschichte von dem Film. Ich möchte gar nicht so viel vorweggreifen, auch wenn es natürlich historische Sachen sind. Ja.
Ich will noch eine Sache ergänzen. Das Besondere daran ist ja, mit dem Territorium ist ja ein Tribe. Also ein,
richtig, das ist ein indigener
Ein indigenes
Stamm.
Volk,
ja.
Mit ihrem eigenen Sovereign Land.
Oder genau, beziehungsweise das ist tatsächlich ein Land, was sie zugewiesen bekommen haben, der Zeit damals von der amerikanischen Regierung, gehe ich stark davon aus.
Genau.
Und sie haben Landrecht an diesem Land und dementsprechend weil noch nicht bekannt war, dass auf diesem Land Öl ist, haben sie dann im Endeffekt durch diese Landrechte auch die Schürfrechte an dem Öl und sind dadurch, durch das Verkauf dieser Schürfrechte im Endeffekt, sehr reich geworden.
Das ist das Ding, man kann da einmal, da werden wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, aber dass die Geschichten und Erzählungen rund um das Bureau of Indian Management, Indian Affairs?
Das weiß ich nicht.
Management oder Affairs, ich glaube Affairs, kann man sich sehr gut durchlesen. Das ist sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr stummer Teil der Geschichte, der aber sehr viel Aufmerksamkeit verdient hätte
und hat. Definitiv.
Und der Film ist ein super Anfang dafür.
Ja.
Und wir encouragen weitere Recherche.
Ja.
Sehr, sehr spannendes
Thema. Wir, großer Podcast. Obwohl, stimmt, wollte es nicht sagen, dass wir Hollywood encouragen, weitere Filme zu machen. Wir encouragen euch, die zuhörenden Personen.
Wir encouragen die Zuhörer.
Ja, dann habe ich nichts gesagt.
Wir haben auch Einfluss auf Hollywood, keine Sorge.
Ja, also Sandra Hüller und so weiter, weißt du. Also,
quasi.
Ja, nee, genau. Viel mehr möchte ich zur Geschichte tatsächlich auch weiter nicht sagen. Natürlich ist es wahrscheinlich bekannt, wenn man sich informiert, was da stattgefunden hat, weil dieser Film sich eben an dieser Realität bedient und diese Realität eben darstellt in Scorsese Art und Weise. Mhm. Und trotzdem möchten wir gar nicht mehr so viel darüber sagen, denn ja, es wird ziemlich schnell auch im Film tatsächlich klar, wer jetzt irgendwie welche Rolle in der Gesellschaft dort hat und wer vielleicht jetzt nicht ganz so auf der guten Seite steht und so weiter. Ja, wie schon erwähnt, das Ganze basiert auf wahrer Begebenheit. Das Buch, was diesen Film inspiriert hat, heißt Killers of the Flower Moon, The Osage Murders and the Birth of the FBI. Und als Martin Scorsese dieses Buch gelesen hat, wusste er sofort danach, dass er das gerne filmisch umsetzen möchte und hat sich dann eben für die Produktion dieses Films, hat er eng zusammengearbeitet mit Chief Standing Bear von den Osage und generell mit den Osage. Also er hat sehr viel mit diesem Stamm eben zusammengearbeitet und hat den dann oder hat die zu Hilfe gezogen, um das eben so gut wie möglich darzustellen und so viel Respekt wie möglich eben zu zollen für diesen Stamm und für das, was denen auch angetan wurde während diesen Osage-Morden.
Das ist American Indians, Fun Fact dazu, ein bisschen Trivia, will ich einstreuen.
Ja, let's go.
Die Hard Rock Cafés und die ganze Hard Rock Brand gehört einem Tribe aus Florida.
Oh,
also die ganzen Hard Rock Hotels, Hard Rock Cafés gehören alle diesem Tribe und die haben die schlaue Idee, alle Kinder, die da geboren werden, kriegen einen Trust Fund, also Geld. Mhm. Dann kommen sie nicht dran, bis sie 18 sind. Da haben sich gedacht, boah, Teenager mit richtig viel Geld. Also wenn du da in diesen Tribe reingeboren bist, bist du de facto Millionär.
Okay, das ist krass. Aber tatsächlich ist das auch gar nicht so weit entfernt von den Osage damals mit ihrem Geld, denn auch die haben sich die Gewinne, die sie eben erzielt haben auf ihrem Land und durch gerade vor allem diese Schürfrechte des Öls und so weiter, eigentlich gleichmäßig unter sich aufgeteilt und so haben die eben alle unfassbar viel Geld verdient in dieser Zeit zwischen den Morden und wo dann auch teilweise leider durchaus hin und immer wieder Gesetze
übertreten wurden.
Ja. Nee, das wollte ich nicht sagen. Gesetze erlassen wurden, sagen. Also. Die eben zum Beispiel, was auch im Film eine Rolle spielt, Preise für die Osage speziell angehoben haben. Oh. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, das spoilert jetzt nichts, es ist eine Szene, wo eine Beerdigung geplant wird, wo dann der Charakter von Leonardo DiCaprio, Ernest Burkhardt, gefragt oder dem wird ein Preis genannt für diese Beerdigung und dieser versteht überhaupt nicht, warum er jetzt auf einmal $2,000 bezahlen muss für die Beerdigung von einer Osage-Person, wenn er doch für die Beerdigung von einer anderen Person aus seiner Familie nur $300 zahlen muss und so weiter. Und das ist halt nur ein Punkt von vielen, in dem man wieder merkt, dass da in der Zeit leider immer noch sehr viel eben
Diskriminierung.
Gegen diese Diskriminierung stattgefunden hat und gegen diese Tribes insgesamt auch einfach gemacht wurde, was einfach nicht schön ist.
Das stimmt. Und es ist auch ein laufender Prozess.
Ja,
es wäre
leider immer noch.
Es wäre eine Lüge zu behaupten, dass die Welt heute ein perfekter Ort wäre.
Absolut.
Aber da kann man auch nur zu persönlichen Entscheidungen animieren, weil zu sagen, ich achte selbst darauf, dass ich da niemanden diskriminiere oder dass ich mich da anpasse oder allein schon mindful bin, was da überhaupt abgeht und auch im eigenen Land etc., ohne da jetzt ins Detail werden zu wollen. Wir können einfach nur jeden animieren. Seid freundlich zueinander.
Richtig.
Habt euch alle gegenseitig lieb.
Genau, das ist eine wunderschöne Message erstmal. Ich möchte trotzdem ganz kurz zum Film nochmal zurückkommen.
Sehr gerne.
Und einmal hier erwähnen, dass die Performances von allen Leuten, die da eben in diesem Film mitspielen, einfach unfassbar gut sind. Und also Leonardo DiCaprio ist in seiner Rolle ja sehr überzeugend durchaus und spielt seinen Charakter sehr überzeugend. Gerade aber auch Robert De Niro, der sowieso eigentlich in Martin Scorsese-Filmen immer super funktioniert, funktioniert auch hier als William King Hale sehr stark in seiner ja besonderen Rolle als eben jener Charakter und als eben jene historische Figur auch in diesem, in Bezug auf diese Osage-Morde und diese Zeit auch des Osage-Tribes. Und überhaupt nicht kleinreden möchte ich auf jeden Fall Lily Gladstone, die eben Molly Burkhardt spielt und dort eben eine super Rolle spielt, eine super starke weibliche Hauptrolle spielt in diesem Film, als eben ein Mitglied dieses indigenen Tribes spielt und das unfassbar gut macht. Und generell aber auch, also natürlich die vier Charaktere, die wir jetzt schon erwähnt haben, aber auch alles drumherum ist super überzeugend und man, ich habe richtig gemerkt, wie ich während des Schauens des Films auch durchaus in diese Welt eingetaucht bin und ziemlich immersiv mit drin war und auch mitgefühlt habe. Natürlich, 3,5 Stunden ist eine dolle Länge. Der Film hätte, also vom Gefühl her, hätte er auch durchaus 45 Minuten kürzer sein können oder so. Dennoch hat mich das jetzt am Ende nicht wirklich krass gestört, dass dieser Film so lang ist, weil er einfach eine wichtige Geschichte erzählt und dieser Geschichte auch den nötigen Respekt sollten irgendwie.
Das ist wichtig, denke ich, ja.
Genau. Und noch zwei kleine Fakten. Einmal ein Zitat von Martin Scorsese, das er auf dem Filmfestival in Cannes 2023 gedroppt hat. Er hat so über den Film gesagt, dass es kein Whodunit ist, also diese klassischen Murder-Mystery-Fälle und sowas, sondern es ist ein Who didn't do it, weil es eben so viele Leute gibt, die irgendwie dort diskriminieren und irgendwas gegen diese Leute haben und vor allem auch aber die Gier nach dem Geld dieser Leute haben und dadurch vielleicht durchaus Sachen tun, die wirklich nicht schön und nicht menschlich sind. Und zweitens einen kleinen Fakt, den ich gelesen und den ich gelesen habe. Der Film wird von einer Online-Plattform ab der 11. Klasse für den Geschichts- und Politikunterricht empfohlen, mittlerweile. Weil es eben eine wenig bekannte Leidensgeschichte ist von einem indigenen Tribe in den USA. Und es sich auch generell sehr gut die US-amerikanische Politik gegenüber den Native Americans erörtern lässt dadurch.
Ja.
Und ja, dementsprechend ein wichtiger Film und ein sehr guter Film, wie ich finde. Ich habe ihn gesehen und ich fand ihn gut, wie ich ihn so als ich ihn gesehen habe. Und ja, damit sind die Fakten durch. Und ich würde sagen, es ist Zeit für
das Spiel der Woche.
Immer noch schön. Es ist ein Ohrenschmaus.
Ich glaube, wir sagen es nach jeder Folge oder in jeder Folge nach dem Intro, aber es ist.
Ihr müsst verstehen, Leute, wir sind einfach echt stolz auf dieses Projekt. Wir sind sehr stolz auf dieses
Projekt. Ich mag es einfach sehr. Ich habe richtig viel Spaß
daran. Wir haben echt Bock drauf, ja.
Genau. Und da ich jetzt hier den Film vorgestellt habe, habe ich auch ein Game of the Week für dich vorbereitet. Ja, und zwar habe ich richtig doll sehr, sehr, sehr stark mich inspirieren lassen. AKA, ich habe 1:1 von dir geklaut.
Okay, ja.
Und wir spielen heute auch mit dir Errate den Film. Und zwar habe ich auch 10 Fakten über einen Martin Scorsese-Film für dich vorbereitet, passend zu Killers of the Flower Moon.
Das wird genauso schlimm wie für dich letzte Woche?
Vorletzte Woche müsste es gewesen sein. Und du darfst jetzt erraten, welchen Martin Scorsese-Film ich hiermit anspreche und ich bin mal gespannt, bei welchen Punkten du am Ende landest.
Ich kann ja nur Gewinn oder Gleichstand erzielen.
Das ist absolut korrekt. Noch. Okay, wir fangen an.
Gerne.
Mit dem Fakt für 10 Punkte. Der Film spielt in den USA, genauer gesagt in New York City.
Ja, nee, mach weiter.
Okay, 9 Punkte. Der Film ist von Martin Scorsese. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das vorher ankündige, glaube ich. Naja, egal.
Egal. 8 Punkte.
8 Punkte, weiter?
Ja, bitte.
Weißt du es noch nicht?
Nee.
Na gut. Der Film ist in den 70er Jahren erschienen.
Oh Gott. Aha.
Mhm.
Ist aber nicht. Ist Goodfellas in den 70ern erschienen?
Das kann ich dir gerade nicht sagen, es ist aber nicht gut.
Es ist nicht gut.
Ich glaube auch nicht, dass er in den 70er Jahren erschienen ist. Ich glaube, der ist später rausgekommen.
80er oder frühen 90er,
ja,
glaube ich auch.
Ja. Eins von beiden wird es sein. Kann ich dir gerade nicht genau sagen. 7 Punkte. Mhm. Erster possible Hint für dich, dass du es erraten könntest. In dem Film geht es um einen Taxifahrer, der einen Drang zur Gewalttätigkeit hat.
Ist es dann Taxi-Driver?
Scheiße. Okay, ja, du hast es. 7 Punkte für dich. Ja. Okay. Nee, das Ding ist, also ihr müsst verstehen, ich habe mit Mika vorher ganz kurz geschrieben darüber, dass ich das gerne über einen Martin Scorsese-Film machen möchte. Das und du hast mir erzählt, dass du außer 2 Filme absolut nichts von ihm kennst. Und deswegen dachte ich, vielleicht führe ich dich trotzdem mit aufs Glatteis hier.
Die Sache ist, Schande über mein Haupt, ich kenne Taxi Driver natürlich.
Ach so.
Aber ich habe einfach nicht connected, dass es von Martin Scorsese ist. Ich kam in dem Moment nicht in den Regisseur.
Ja, okay. Ich möchte trotzdem einen Fakt noch hervorheben, tatsächlich.
Geh mal die anderen durch, ich will's wissen.
Okay, also der Fakt für 6 Punkte wäre gewesen, der Taxifahrer wird von Robert De Niro gespielt.
Der spielt es nicht so ein großer.
Ja, okay. Der Taxifahrer heißt Travis Bickle, wäre der Fakt für 5 Punkte gewesen.
Da habe ich keine Ahnung gehabt.
Okay, super, habe ich gut sortiert dann. An der Seite von De Niro spielt die damals 13-jährige Jodie Foster, hätte ich als nächsten Fakt gehabt. Da hätte ich hätte den Film nämlich genommen wegen der Connection zu deinem Quiz, ja. 3 Punkte wäre dann, Jodie Foster spielt eine minderjährige Prostituierte, der Travis Bickle helfen will wahrscheinlich.
Ich erinnere mich gerade an den Plot.
Mhm.
Jesus.
Für 2 Punkte wäre der Fakt gewesen, der Film gilt als Inspiration für Joker aus 2019 und in dem spielt Robert De Niro auch eine Nebenrolle.
Genau.
Vielleicht hätte ich Fakt 7 und Fakt 2 tauschen sollen. Na, mal gucken. Und der letzte Fakt wäre gewesen, weswegen ich auch vor der Aufnahme schon zu dir gesagt habe, keine Sorge, bei 1 Punkt errätst du es spätestens. Der Job der Hauptfigur in Englisch verrät dir den Titel des Films. Das wäre mein letzter Fakt gewesen.
Damn, warst netter als ich, glaube ich.
Ja, ich war netter als du auf jeden Fall. Und du warst aber trotzdem natürlich auch besser als ich, denn es steht 7-0 für dich.
7-0. Ist ja fast ein Brasilien-Deutschland-Spiel.
Ja, hätte ich das erraten letztes Mal, vorletztes Mal, dann ja.
Dann ja. Hm. Oh, wild. Aber
ja.
Gut, hätte ich dir sagen können, dass ich den Film geguckt habe.
Ja, also hättest du mir auch nicht sagen müssen. Du hast, also darum geht ja das Spiel im Endeffekt, ne? Wir haben ja hier nichts mehr besprochen, außer die grobe Richtung, in der das Spiel geht. So.
Das stimmt.
Ja.
Apropos Spiel.
Oh, jetzt geht's los. Jetzt kommen wir die fiery Überleitung.
Jetzt kommst du in fiery Überleitung. Die
Popcorn-Gerasche, der Überleitungs-Podcast.
So Überleitung, so die Stromdinger, die so durchs Land laufen.
Ja.
Apropos Spiel, es geht um einen Film, der auch der Hintergrund dessen ist, warum wir E-Sports und StarCraft eingeladen haben.
Mhm.
Es geht, wie wir schon nach einem der Interviews gewitzelt haben, um New New auf der Rennstrecke und New New Zock Zock am PC.
Oh Mann.
Es war ein sehr lustiger Moment, den ich einfach mal wieder hier aufrufen sollte.
Ja.
Gran Turismo 2023 erschienen mit einer etwas kürzeren Laufzeit, aber mit trotzdem 2 Stunden 14 Minuten.
Uiuiui.
Genre Sport Action, wie das schon so klingt. Wir zeigen diesen Film auf Deutsch und wir zeigen ihn an Donnerstag, dem 16. Mai 2024.
Und wo?
Im Helmholtz-Hörsaal.
Aha.
Ja, donnerstags.
Mhm.
Wichtig, das habe ich mir hier in Fett markiert und rot und alles, damit ich das nicht, weil ich habe, als ich das vor der Aufnahme
ja.
habe, immer Dienstag gesagt.
Ja, wir haben eine Dienstag-Donnerstag-Schwäche, gerade in Koop-Wochen.
Das ist ganz schrecklich.
Ja.
Es ist geil, dass wir 2 Filme zeigen, aber es ist schrecklich, dass wir es nicht auseinanderhalten können.
Wir freuen uns schon auf nächste Woche.
Das wird auch heikel. Die Regie hat Neil Blomkamp geführt, unter dem Drehbuch von Jason Dean Hall und der Kameraführung von Jacques Geoffrey. Ich weiß es nicht. Französischer Name, as always. Und das Ganze behandelt die Geschichte eines jungen Gamers, wenn man so möchte, der das Spiel Gran Turismo spielt. Das Ganze wurde
Oh mein Gott, das ist der Filmtitel.
Ja, ja. Spannenderweise, der Film wurde auch tatsächlich in Zusammenarbeit mit PlayStation aufgenommen und Sony.
Aha,
die haben das Ganze gesanctioned. Ich fange erstmal mit der Handlung an und gehe dann zu den Schauspielenden über, weil da sind tatsächlich ein paar bekannte Gesichter dabei und bekannte Namen vielmehr. Jan Mardenborough.
Da sind wir wieder bei Namensaussprache.
Aber das ist ein britischer Name, also zumindest kommt er aus dem UK.
Mhm.
Ein junger, talentierter Gamer aus einfachen Verhältnissen träumt davon, Rennfahrer zu werden. Seine Leidenschaft gilt dem virtuellen Rennspiel Gran Turismo, in dem er aber ein außergewöhnliches Talent beweist. Das ist da muss ich einen Funfact einstreuen.
Okay.
Ist Max Verstappen.
Ja.
Ist ja auch gerade ein sehr, sehr erfolgreicher Rennfahrer und man merkt das regelmäßig. Der Typ zockt in seiner Freizeit Rennspiele in der Nacht vor einem Rennen, Alter, um sich zu entspannen, so bis 4 Uhr morgens Tatsache. Total geil, und dann gibt es immer mal Tweets drüber. Zurück zum Film. Jan erhält die einmalige Chance, sein virtuelles Können in der Realität umzusetzen. Er gewinnt einen Wettbewerb, der ihm die Teilnahme an der GT Academy ermöglicht. Mhm. Ein Programm, das talentierte Gamer zu professionellen Rennfahrern schult. Also, wie gemacht für ihn.
Ja, wollte gerade sagen.
Unter der Anleitung eines erfahrenen Ex-Rennfahrers und dessen Motorsportmanagers muss Jan an seine Grenzen gehen und wirklich zeigen, dass das ist so sein Hero-Arc, wenn man so möchte. Mhm. Und dieser Film begleitet ihn eben dabei auf dem Weg vom virtuellen Renncockpit, hat ein Kritiker geschrieben, auf die reale Rennstrecke. Es geht halt um starke Konkurrenz, Ängste und auch Zweifel in der Familie und etc. und wie man sich eben against all odds, gegen alle Chancen, doch bewährt. Es ist eine Geschichte über Träume, über den eigenen Ehrgeiz, die Kraft und Unglaubliches zu erreichen. Atemberaubende Rennsequenzen, super schön anzusehen. Ich habe mir dann angucken können. Lustige Geschichte, immer wenn ich mir angucken wollte, hat entweder mein Rechner oder Netflix nicht funktioniert. Es hat dann schlussendlich doch geklappt.
Sehr schön.
Der Film captured sehr gut die Faszination, die Motor- und Rennsport so mit sich bringen kann. Mhm. Und das Ganze beruht auf einer wahren Geschichte aus 2011.
Ah.
Auch gleichnamiger Jan Mardenborough. Gespielt von Archie Madakwe.
Okay.
Ich habe geguckt und er hat noch einen anderen Film mitgespielt. Die haben mir jetzt allerdings nicht so viel gesagt, muss ich zugeben. Wer mir allerdings viel gesagt hat, ist Orlando Bloom, der mitspielt. Den kennt man aus Pirates of the Caribbean.
Ja, ja, mainly daher.
Aus dem Hobbit, oh, ja, Lord stimmt. of the Rings.
Right, Orlando Bloom, ja.
Orlando Bloom oder auch der Serie Carnival Row hat er mitgespielt. Ja. Hat also die Hauptrolle gespielt als der Inspektor. David Harbour kennt man auch aus Stranger Things, mainly Law and Order. Da, ja. Mhm. Und lustige Sache, als ich das recherchiert habe, wer da mitspielt, habe ich halt, wie man so tut, nebenbei Musik gehört und habe da Not Fair gehört, den Song von Lily Allen.
Okay.
Spannenderweise die Frau von David Harbour.
Oh.
Das fand ich ein sehr lustiger Zufall. Es war zeitgleich gespielt. Und noch ein Deutscher spielt mit, mindestens ein Deutscher, Maximilian Mund, den man aus der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online Fast kennt.
Ah, ja, der war Hauptdarsteller.
Der
ne?
ist der Hauptdarsteller, ja. genau. Auch der das Voice-Over gemacht hat dazu.
Ja, cool. Sehr cool.
Und zu den Hintergründen zu diesem Film können, also beziehungsweise zu dem Rennsch, zu dem Thema Spiele spielen und Rennautos bauen, sind wir gar nicht wirklich qualifiziert.
Das ist richtig, ja.
Dafür haben wir gleich noch die Interviewpartner für euch. Was ich aber vergessen habe zu sagen, ist eine Koop. Und da ich das für 2 Koop haben, verdoppeln wir den Eintrittspreis. Sind nämlich doppelt mal 0 Euro. 2x 0 Euro, weil ihr seid verdreifachen wir ihn, sind immer noch 0 Euro. Es ist freier Eintritt am Donnerstag. Genau, durch unsere freundlichen Koop-Partner und dem Koop-System, das wir haben.
Genau, und immer noch 21 Uhr
genau.
geht der Film los und ja, ey, es gibt freien Eintritt.
Freier Eintritt für einen geilen Film.
Für einen geilen Film. Und wenn ihr Bock habt auf einen Rennfilm und auch einen
ja.
Computerspielfilm, genau, eben beides in Kombination, dann kommt her.
Sagen.
Kommt am Donnerstag.
Kommt am Donnerstag. Und jetzt übergeben wir an Hendrik und Mika mit den Interviews unten an der Rennstrecke.
Ja, danke dem Mika für die Ankündigung. Wir befinden uns hier gerade an der Rennstrecke und tatsächlich haben wir schon unseren ersten Gast fürs Interview parat.
Ja, blitzschnelle Reaktionen sind nicht nur beim Autofahren und Rennautofahren besonders notwendig, sondern auch beim Gaming auf einem vielleicht höheren Niveau als so Casual Plebs wie ich.
Und ich.
Dann begrüßen wir ganz lieb den lieben Richard vom Ilmenau E-Sports Verein.
Hallo.
Einfach mal ganz grob, Ilmenau E-Sports ist ja schon, jeder, der der englischen Sprache mächtig ist, wird sich was drunter vorstellen können. Aber was macht ihr denn so?
Ja, also wir sind hier in Ilmenau so ein Verein, der versucht, Gamer zusammenzubringen, über jegliche Spiele drüber hinweg. Das heißt, unser Hauptprogramm, wenn man das so sagen kann, ist, dass wir in kompetitiven Spielen, das sind 6 an der Zahl, Teams stellen, die in Wettkämpfen teilnehmen. Aber an sich schreiben wir uns so auf die Fahne, dass wir generell in Ilmenau einen Anlaufpunkt sein wollen, wo jeder hinkommt, der so mit Gaming was zu tun haben möchte.
Du meinst gerade 6 Spiele, welche sind das denn?
Das sind League of Legends, Counter-Strike 2, Rocket League, Rainbow Six Siege, Valorant und Overwatch 2. Overwatch 2.
Ich bin in Rainbow, glaube ich, Copper 4 oder so, kann ich mitmachen?
Also ich habe über Rainbow keine Ahnung, aber wenn Copper das gleiche ist wie in anderen Spielen, dann
ja.
natürlich, wir bieten Teams für jegliche wow. Skillgruppen.
Gut gerettet. Liebe Grüße an mein Relegationsmatch runter von 5000 Punkten in Counter-Strike 2 aktuell.
5000? Achso, ich kenne Leute, die haben so 20.000.
Ja, ich auch, aber das bin nicht ich.
Ich weiß auch wieder nicht, das ist nicht mein Spiel. Ich weiß nicht, ob das viel ist, wenig. Wahrscheinlich ist es viel.
Du hast mir vor der Aufnahme schon gesagt, dass du LoL-Spieler bist.
Ja, richtig.
League of Legends ist ja eins der, ich glaube, es ist das größte und meistverkaufte. Er spielt auf jeden Fall ganz oben mit dabei in den meisten Spielen. Wie viele Teams stellt ihr denn für League und was ist so die Gruppendynamik, die ihr da habt?
Ja, also League ist, glaube ich, auch bei uns das meist gewollteste Spiel, kann man so sagen. Also wir haben drei Teams. Man muss halt immer sagen, ein Team besteht nicht aus fünf Leuten, die nur spielen, sondern man hat auch immer pro Team eigentlich zwei Auswechselspieler, tendenziell drei, weil es gibt normalen Spieltag, es ist normaler Ligabetrieb, jede Woche hast du ein Spiel und es kann nicht immer jede Woche.
Ja, klar.
Deswegen sind das immer so, wie gesagt, 7, 8 Leute pro Team, drei Teams in eigentlich ja in Liga 5, 4 und 3. Wir treten in der Uniliga an, man spielt gegen andere Unis und es gibt insgesamt 5 Divisionen.
Okay.
Die erste ist die beste.
Und wie das halt so ist, ja. Was ich sehr cool finde an dem Katalog an Spielen, die du jetzt gesagt hast, außer bei Rainbow, bei Valorant weiß ich es nicht, das sind größtenteils kostenlose Spiele. LOL kostet, soweit ich weiß, nichts.
Valorant glaube ich auch nicht.
Nee, Valorant auch nicht.
Da wäre ich mir nicht sicher, Valorant kostet nichts.
Overwatch also wenn du nichts bezahlen willst.
Ja, gut, natürlich Microtransactions und Premium-Passes und was auch immer gibt es natürlich immer. Mhm. Aber ich glaube, CS2 kostet das nicht. Das
kostet.
Da kostet Prime.
Prime kostet was.
Kostet nichts an sich.
Okay, ja, aber grundsätzlich, das Spiel ist kostenlos
gemacht. Ja, ich erinnere mich noch, dass ich hatte mir CS1 damals gekauft für so 13 Euro oder so.
Meinst du Counter-Strike Global Offensive oder wirklich CS1?
Okay, Global Offensive, CSGO.
Okay, das ist wichtig.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Okay, ja, wenn
jetzt bei CS2 soweit bin ich war, auch.
Dann habe ich mir CSGO damals irgendwie für so 13,99 Euro oder so gekauft und I kid you not, eine Woche später kam die News und seitdem habe ich dieses komische Prime-Badge. Nicht, dass mein Aim nicht absolut
dein Aim ist Prime, sagst
mein
du.
Mein Aim ist super. Unsere Schulgruppe hieß Ausmalen Leistungskurs, weil wir immer so um die Gegner herumgemalt haben mit stark. Unseren Shots. Shoutout an die Ausmalengruppe an der Stelle.
Liebe Grüße. Mal wieder.
Die hören den Podcast sogar.
Sehr gut.
Zumindest einer.
Dann wirklich liebe Grüße.
Ja, wie lange bist du schon mal im Verein dabei?
Also der Verein, den gibt es seit 2020. Davor gab es eine Interessengemeinschaft, kann man so sagen. Also davor haben sich auch schon immer noch Leute zusammengefunden, die halt zusammen zocken wollten. Mhm. Das Ding ist auch, man kann auch in der Uniliga antreten, ohne in unserem Verein zu sein.
Ah, okay.
Das sagen wir noch niemandem.
das piepsen wir.
Das habt ihr nicht bei uns gehört. Das
piepsen wir. Also an sich kann man sich auch mit Freunden zusammentreffen und halt zusammen spielen. Man muss halt von einer Uni kommen und muss immatrikuliert sein, das ganze Team.
Bisschen nachweist,
und sowas. Okay. Ne? Und irgendwann hat sich dann rausgestellt, ey, es werden immer mehr Leute, ey, lass doch einen Verein gründen.
Hm.
Und deswegen seit 2020 machen wir das, wachsen auch stetig, könnte man sagen. Und ja.
Wie sieht's bei euch mit Setups aus? Habt ihr da was zum Stellen oder muss man sagen, ich nehme mein MacBook mit und spiele ein bisschen LOL mit euch?
Es gibt viele Leute, die von zu Hause aus spielen, aber wir haben jetzt seit einem Jahr einen Trainingsraum,
okay,
wo wir tatsächlich 6 Gaming-PCs haben, auf denen die Leute wirklich im Team trainieren können und tendenziell noch einen Coach sich dazu holen können.
War im Keller vom ERZ, richtig?
Richtig, das ist im Keller vom ERZ. Das machen wir zusammen quasi mit dem USZ, weil wir das als Sportkurs machen. Das heißt, wir
jetzt kommt der Punkt. Ist doch so. Ja,
also die Leute können quasi im Raum trainieren und wir machen auch jeden Freitag ein Ausgleichssportprogramm in der Sporthalle, ja, wo man wirklich zusammen Sport machen kann. Weil wie gesagt, wir wollen halt nicht nur, dass Leute zu Hause sitzen, nur einfach zocken, sondern wir wollen die Leute auch in ihrem Game persönlich irgendwie in den Raum zusammenbringen, dass sie sich gegenseitig kennen. Das fördert auf jeden Fall die Teamstruktur.
Definitiv,
ja. Wow. Und wie gesagt, auch außerhalb der Games irgendwie, wir machen so ein paar Offline-Events im Verein und dass wir einfach alle so ein bisschen cool miteinander sind.
Wilde Sache auf jeden Fall. Es geht ja auch in diesem Film, geht es auch um einen Gamer. Ich weiß noch, als ich ein wenig jünger war, nicht, dass ich jetzt so alt bin, vor nicht allzu geraumer Zeit gab es diese, ich glaube, irgendeine Krankenkassenwerbung mit Revi. Ich bin Revinzeit und ich bin Gamer.
Ja, Gott, ja.
Und auch dieses, dieser Stereotyp des Gamer sind diese ungewaschenen Kellerkinder, bla bla. Es hat sich ja sehr viel gewandelt. Wie denkst du, kam das, dass sich dieser Trend von, das sind alles so, wie hieß das, Script-Kiddies, die im Keller rumflamen und racial Slurs droppen im All-Chat, zu dem, ja doch, ist mittlerweile einfach halt ein Hobby und so akzeptabel, dass es auch an der Uni wirklich Vereine dazu gibt.
Ja. Man muss leider sagen, diese Menschen gibt es immer noch, aber sie sind wahrscheinlich tendenziell weniger geworden.
Ein paar schlechte Äpfel machen eigentlich den Baum kaputt.
Ja, wow. Ich glaube, man hat auch einfach im Pro-Play über jegliche Spiele drüber hinweg gesehen, dass auch ein gutes Mäntel, eine gute Gesundheit dazugehört, ein gutes Fitness-Level, dass das alles deinen Erfolg steigern kann. Und ich sag mal, Pro-Teams machen es ja wirklich extrem. Die haben dann irgendwelche Gaming-Häuser und Coaches für alles Mögliche. Das kann man sich natürlich im Hobbybereich nicht leisten. Aber ich denke, es ist schon ganz gut, so ein bisschen ausgewogen zu sein. Das hilft. Im Spielen, dann ist man nicht so tiltet, wenn es mal schlecht läuft.
Nicht so tiltet. Jetzt mal für unsere Nicht-Techies und unsere Eltern, die das hören.
Liebe Grüße an, diesmal grüße ich Papa.
Ja, und
Grüße an den Papa.
Die letzte Folge ist Grüße an Mama, das heißt jetzt Grüße an Papa.
Ja.
Tiltet, was ist denn tiltet?
Ja, wenn, sagt, übersetzt quasi, also voll, ich bin voll, heißt ja, glaube ich, tiltet. Und das heißt quasi, du kannst nichts mehr aufnehmen, du bist einfach gerade von deinem
Fass am Überlaufen.
Dein Fass läuft ganz, ganz, ist kurz vorm Überlaufen, genau, und das ist halt Tilt. Also wenn einfach irgendwas schlecht läuft oder irgendwer kotzt dich an oder.
Oder du triffst mal wieder drei Magazine nicht und dann one-tappt dich jemand mit einem 360.
Genau.
Schlimmste.
Was soll denn das hier? Und dann, ja.
Es ist dieses von, ich hasse dieses Spiel, ich verliere mir nur richtig auf. Zack, nächster Q.
Ja.
Rein in die nächste Runde.
So läuft das.
Genau so ist es.
Es geht ja auch in diesem Film, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, den wir euch gerade eben schon vorgestellt haben, um einen Gamer, der Rennfahrer geworden ist. Und da gibt es ja so ein schönes, übergreifendes Genre, nämlich die Rennspiele. Hast du persönliche Erfahrungen mit Rennspielen gemacht?
Ich habe mir vor einem halben bis Jahr so ein Rennlenkrad gekauft mit Pedalen richtig und dachte mir jetzt, ich spiele jetzt Rennspiele. Und hab
Need for Speed, Speedrun-Meister.
Ich habe damals sehr, sehr viel Need for Speed gespielt und fand das immer sehr, sehr cool.
Welches war dein Lieblings Need for Speed?
Most Wanted 2.
Natürlich Most Wanted.
Obwohl, ich habe auch Underground 2 auf der PS2 gespielt. Das war natürlich auch
wild.
Sehr gut.
Ich habe jetzt mal Heat für mich entdeckt. Einfach, weil das ein schöner, also ich finde, das ist ein schöner Skin von dem Spiel. So innovativ wie ein Need for Speed Rennspiel halt sein kann. Aber einfach Autos tunen, rum rum machen. Und
sie hatten es ja zwischendurch so ein bisschen verloren mit dem Autos tunen und haben wieder zurückgefunden. Na, das Ding ist, ich habe dieses Lenkrad und habe, glaube ich, die meisten Spielstunden in Euro-Truck-Simulator.
Ist aber geil, ist geil.
Ja, weil ist underrated.
Ich habe so ein Rallye-Spiel mal angetestet und dachte mir, krass, es ist ja wirklich Arbeit, da mit dem Lenkrad dran zu arbeiten. Und wirklich, wenn du denn das so spielst, dass es wirklich eine Simulation ist, dann fängst du da nach 15 Minuten wirklich ganz schön an zu schwitzen.
Ja. Das war auch so meine Haupterfahrung mit Rennspielen in ganz großen Anführungszeichen. Es gibt da so etwas, nennt sich R-Faktor 2. Das ist eine wirkliche Simulationssoftware, die auch die Physik davon simuliert. Und einer meiner sehr, sehr guten Freunde, der liebe Jan, absoluter Rennbuff, der hat auch Tatsache geholfen, die nächste Sequenz mitzumachen. Denn in dem Film, wie wir gerade eben gehört haben, geht es unter anderem um das Rennen von Le Mans. Das ist, glaube ich, der erste französische Name, den ich halbwegs richtig ausgesprochen habe in dieser Podcast-Folge.
Liebe Grüße an alle französisch sprechenden Leute.
Und ganz explizit an den lieben Jan, der mich da korrigiert hat.
Und einfach auch nochmal so liebe Grüße an Sandra Hüller. Wenn wir schon dabei sind.
Ich grüße meine Mama.
Okay, jetzt ist die ganze Familie.
Jetzt die ganze Familie. Hast du noch Geschwister? Wie dem auch sei. So ein paar, bist du gut so in Trivia-Fragen?
Ja, du bist eigentlich gut, schon, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt punkten kann.
Wir fangen einfach mal an. Was versteht man unter dem Le Mans-Start? Mittlerweile ist er übrigens abgeschafft. Der liebe Jan hat mir auch die Jahreszahl genannt. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Aus Sicherheitsgründen, so wurde der abgeschafft. Das war vielleicht ein kleiner Hinweis.
Dann tippe ich, obwohl das gibt's noch. Ich habe jetzt gerade über so einen Rolling Start überlegt. Also das normale Start ist ja aus dem Stehen und dass man das so in Geschwindigkeit macht. Und
Das ist gar nicht so unsagbar falsch. Also ein Rolling Start gibt es in dem Sinne. Der Le Mans Start ist relativ Klischee, was heißt Klischee? Das ist so ein verbreiteter Clip gibt's davon. Alle Autos stehen rechts und die Fahrer links auf der Seite der Fahrbahn. 3, 2, 1, go. Lauf zu den Autos und rein. Und wer als erstes loskommt, wer als erstes los. Wurde verboten. Irgendwann, als eine Sicherheitsreform kam, weil die meisten Fahrer halt, um so Zeit zu sparen, sich halt gedacht haben, anschnallen brauche ich nicht. Und das ist ja, wenn man durch Amerika fährt, gibt es da schon an den Highways Buckle Up or Pay Up, so Schilder. Und in Deutschland ist ja auch seit, ich glaube, 73.
Also ich glaube, das gibt es im Motocross, gibt es das noch, dass man quasi das Rennen startet und nicht auf der Maschine sitzt, sondern man muss erst hinten laufen und muss dann losfahren. Da muss man sich aber auch nicht anschnallen.
Gut, das ist beim Motocross. Motocross wäre auch, glaube ich, tödlicher mit anschnallen. aber genau, das ist der Le Mans-Start. Und jetzt die Frage, Mercedes, eine doch bekannte Marke, zog sich,
sag mir was,
zog sich nach 1955, glaube ich, war es, aus dem Rennen zurück. Und auch komplett aus der ganzen Disziplin, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Tell me why.
Das ist wirklich interessant, weil die spielen ja tatsächlich sehr doll mit bei Formel 1 und sonst was.
Also mit Hamilton, modernerweise.
Und ich tippe mal, dass es damals ein sehr doll gegucktes Rennen war. Also warum haben sie sich zurückgezogen? Ich tippe, warum? Vor allem, weil es ja auch in Europa ist, oder?
Le Mans ist ja französisch. Ich glaube, das ist ja primär, Le Mans ist ja viel eine Landstraße. Die 24 Stunden von Le Mans sind das einzige Rennen, was dort gefahren wird. Der rennsteckende Teil heißt irgendwas mit Bugatti. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich kann es nicht aussprechen. das ist mir zu viel französisch. 1955 ist Mercedes, oder da ist etwas passiert, was Mercedes zum Aufsteigen bewegt hat.
Ihnen wurden die Rennfahrer weggekauft und sie hatten keine mehr?
Nee, das war es nicht ganz. Oh, das kann man jetzt böse überleiten. Es gab einen Unfall, und zwar mit 84 Toten, inklusive dem Fahrer, denn die Rennstrecke und Boxengasse waren noch nicht voneinander getrennt. Und so kam es dazu, dass einer dieser Rennwagen, der sehr, sehr schnell ist, in die Zuschauertribüne gerast ist, woraufhin sich Mercedes von der ganzen Disziplin zurückgezogen hat.
Okay.
Zu etwas erfreulicherem. 1990 wurde auf dieser Strecke ein Geschwindigkeitsrekord festgestellt oder geschafft, woraufhin die Strecke tatsächlich angepasst wurde mit mehr Schikanen, dass man da eben nicht mehr so schnell fahren kann. Wie schnell in Kilometern pro Stunde, würdest du schätzen, war dieser Geschwindigkeitsrekord?
Ich sag 390 und das war ein Porsche.
390 ist sehr nah dran, das sind 405 Kilometer pro Stunde. Und Schande über mein Haupt, das ist das, was ich nicht nachgeguckt habe. Ich meine, der Artikel ist von Porsche.com, die Chance ist nicht hoch, dass du...
Ich glaube, die haben da auch eine recht gute Historie, was das Rennen angeht. Generell natürlich, was Rennen angeht. Sagen wir einfach, es war Porsche.
Sagen wir mal, so Porsche. Kann nicht allzu falsch sein.
Wir sind bekannt für sichere News. Hallöchen, hier ist Hendrik aus dem Schnitt. Ich schalte mich einmal ganz kurz dazwischen, um euch mitzuteilen, dass hier an dem Punkt leider etwas mit der Aufnahme schiefgelaufen ist. Aber das ist nicht so schlimm, denn wir waren inhaltlich auch mit dem Interview zu dem Zeitpunkt schon durch. Und wir wollten nur noch einmal ganz kurz uns bedanken bei Ilmenau eSport, namely bei dir, Richard, dass du da warst für das Interview. Super toll, war richtig gut. Und das soll so ein bisschen als Überleitung dienen zu dem nächsten Interviewpart. Wir wollten eigentlich eine, geschichtliche Überleitung machen. Das haben wir nicht so ganz hinbekommen. Aber wir leiten jetzt zum nächsten Part über. Dort kriegt ihr jetzt Team StarCraft zu hören. Viel Spaß noch!
Hey Leute, sorry, es hat ein bisschen länger in der Pit gedauert.
Ja, das ist gut. Das ist gerade perfektes Timing.
Ja, gerade passt es wirklich gut. Wir sind gerade mit dem anderen Interview durch. Und damit begrüßen wir ganz herzlich Janina, CEO von Team StarCraft.
Moin.
Ja, guten Tag.
Schön, dass du da bist.
Wir haben ja gerade schon mit den wunderbaren Leuten mit der wunderbaren Person hinter Ilmenau eSports geredet.
Dem lieben Richard.
Lieben Richard, liebe Grüße an der Stelle, wenn du das hier hörst. Und jetzt ist es ja so, dass wir bei Gran Turismo, dem Film, den wir zeigen am Donnerstag in 3 Tagen, dass wir das ja nicht nur in Kooperation mit Ilmenau eSports machen, sondern auch mit euch, mit Team StarCraft.
Boah.
Das ist korrekt.
Team StarCraft, was habt ihr mit Autos zu tun? Okay, ich kann mir gar nichts drunter vorstellen.
Okay, wir bauen einen Rennwagen. Und zwar ist Teil der Formula Student. Das ist ein internationaler Wettbewerb. Da bauen ganz viele studentische Teams aus ganz Europa und auch darüber hinaus einen Rennwagen.
Also seid ihr quasi die Vertretung in Formula Student für die TU Ilmenau?
So kann man das sagen, ja.
Und ist es so ein Bobbycar-Rennen oder was macht ihr?
Nee, das ist kein Bobbycar-Rennen. Du kannst dir das vorstellen wie die Formel 1 oder Formel E, nur quasi in kleiner und nur aus studentischen Teams bestehend. Wir bauen aber auch keine Seifenkiste, also es ist ein voll elektrischer Rennwagen, der auch rein rechnerisch um die 120 km/h fahren kann. Das heißt, es geht da nicht um ein Bobbycar, nein.
Was ist euer 0 to 100 beschleunigungstechnisch?
Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil wir bauen ja gerade noch unseren neuen Rennwagen.
Warum kannst du das jetzt noch nicht sagen? Ist da vielleicht was bei euch in der Mache, was demnächst irgendwie ansteht?
Ja, allerdings, wie ich schon gesagt habe, baut man ein Jahr lang den Rennwagen. Und wir sind jetzt quasi fast drei Viertel der Saison durch. Mhm. Im Sommer fahren wir dann zu den Events in Holland und in Deutschland, also im Juli und im August. Und bis dahin muss das Auto fertig sein, beziehungsweise schon einige Wochen vorher, damit man beweisen kann, dass man fahren kann. Das sind aber Details. Und bis dahin kennt jetzt auch noch niemand unseren neuen Rennwagen, sondern der wird quasi still und heimlich in unserer Werkstatt gebaut. Und dann gibt es einen Rollout-Termin. Das ist der feierliche Termin, bei dem dann die Öffentlichkeit und jeder, den es eben interessiert, unseren Rennwagen zum allerersten Mal in echt sehen kann.
Cool. Und wann ist dieser Rollout-Termin?
Der ist schon bald, und zwar am 24.05.
Das ist tatsächlich, wenn ihr die Folge hier hört, genau in 11 Tagen. Also wenn ihr die am Montag hört natürlich. Also es ist bald. Es ist bald, wenn diese Folge rauskommt. Das heißt, wenn euch das interessiert, schaut auf jeden Fall vorbei. Jetzt, wo du gerade schon Saison und ihr seid jetzt schon drei Viertel durch angesprochen hast, was macht ihr denn? Also gib uns vielleicht mal so ein bisschen mehr Details in eure Arbeit während der Saison, bevor ihr quasi jetzt Richtung Rollout geht. Was macht ihr das Jahr über, außer am Ende euer Auto vorstellen und zu Events fahren?
Genau, und die Saison, die fängt im September bzw. Oktober an und dann geht eine Saison ein Jahr, zwei Semester lang. Und das erste halbe Jahr bereitest du quasi die Saison vor. Auf der technischen Seite musst du das Auto konstruieren und natürlich designen. Und dann gibst du die Teile raus an Fertiger oder wir fertigen die Teile auch selber und bauen das Auto zusammen. Das passiert so im ersten halben Jahr. Das ist zumindest die perfekte Vorstellung. Und in der Zeit organisatorisch versuchst du, den Verein zu vermarkten und du versuchst natürlich, Sponsoren zu finden, die das alles finanzieren. Und wenn die Hälfte der Saison rum ist, dann ist das Auto hoffentlich schon bei einem guten Stand technisch, dass man das zum Beispiel schon mal testen kann. Und es gibt dann jetzt auch den Sponsorenschluss zum Beispiel. Das heißt, jetzt sollte eigentlich alles so zu 80% vorbereitet sein, würde ich behaupten, damit man nur noch testen kann, den Feinstoff machen kann, das Rollout feiern kann und dann im Sommer auf die Events fährt.
Wie sind solche Events aufgebaut?
Die gibt es, wie gesagt, international in ganz Europa. Das größte in Deutschland oder das einzige in Deutschland ist Formula Student Germany, das ist am Hockenheimring. Das läuft so ab, dass du da hinfährst und dort eine Woche eigentlich zeltest. Also es geht eine Woche lang. Die ersten paar Tage bestehen aus Scrutis, die sogenannten Scrutineerings. Da wird mehreres an deinem Auto getestet, beispielsweise der Akku. Das heißt, die Judges gehen rum und schauen, ob das alles so passt, wie es nach dem Regelwerk sein sollte. Und wenn irgendwas nicht passt, dann musst du es noch schnell anpassen oder du kannst wieder nach Hause fahren.
Oha. Das klingt heavy. Das ist
wahrscheinlich so, darf nicht zu leicht sein, darf nicht zu schwer sein.
Es geht vor allem um sehr viele kleine technische Komponenten, zum Beispiel im Akku. Es gibt, ein großes Regelwerk der Formula Student, das muss alles erfüllt sein. Das kann man auch im Vorhinein schon durchgehen, was da kontrolliert wird. Ist quasi wie so eine Art kleiner TÜV.
Ja, und dann ist es ein Rennen quasi.
Jein. Wenn du die ersten Tage mit den Scrutis überstanden hast, dann kommen erst die Disziplinen, wo du wirklich das Auto gegen andere antreten lässt. Und zwar gibt es da ein Ausdauerdisziplin. Dann gibt es auch die Disziplin, dass du eine liegende 8 fährst, um zu zeigen, wie sich das Auto in den Kurven verhält. Und es gibt zum Beispiel auch die Disziplin des Autonomfahrens, Driverless genannt. Da fährt das Auto komplett ohne Fahrer.
Crazy. Aber gibt es dann sowas wie Rundenzeiten, die man absolvieren muss, so eine Art Grand Prix-mäßiges Fahren?
Ja, das gibt's auch. Es geht aber nur um Zeit. Das heißt, es ist nicht wie bei der Formel 1, dass alle gleichzeitig auf der Strecke sind, einzeln gemessen.
Und auf jeden Fall, das klingt sehr spannend, gerade jetzt natürlich, was die Events angeht. Ich gehe stark davon aus, dass es auch so ein bisschen die Highlights sind für euch im Verein, während den Saisons dann immer, wo natürlich alles am Ende zusammenkommt und am Ende gesehen wird, auf welchem Stand ihr seid, auch gerade verglichen mit den anderen. Wenn hier jetzt das Leute gerade hören und sich denken, boah, das klingt interessant, das klingt spaßig, das klingt cool, was worauf sollten sich diese Leute einstellen, wenn sie zu Team StarCraft kommen und was sollen sie vielleicht auch mitbringen?
Okay, also was soll man mitbringen? Rein Know-how-mäßig würde ich sagen, muss man gar nicht so viel mitbringen. Man muss kein großes Interesse an Motorsport haben und man muss auch kein großer Autofan sein und an seinem eigenen Auto schrauben können. Man muss einfach nur Motivation haben, Neues zu lernen und Lust haben, sich in ein Thema reinzuarbeiten. Dann kann man auch unabhängig vom Studiengang bei uns alles lernen, was man möchte. Also man kann in die organisatorischen Bereiche gehen, aber auch in die technischen. Das ist total unabhängig vom Studiengang. Man lernt bei uns alles, wenn man möchte. Man muss nur, wie gesagt, diesen Teamgeist, der ist ganz wichtig, weil wir sind nicht umsonst Team StarCraft. Man muss zusammenarbeiten, man muss zusammenhalten. Es gibt auch mal stressigere Phasen, da muss man zusammenhalten. Und man muss auch irgendwo mögen, dass ein gewisser Druck besteht, weil wir sind ein freiwilliger Verein, machen das aus Spaß. Dennoch haben wir diese Frist von einem Jahr und wollen dann auch was erreichen gemeinsam. Und das heißt, man muss sich auch auf die anderen stützen können.
Das ist immer eine Deadline im Nacken.
Sozusagen. Ja. Aber diese Deadline ist, wie du auch schon gesagt hast, Henrik, ist super, super bereichernd, weil du arbeitest ein Jahr nur für dieses Event, in Anführungszeichen nur. Dort kannst du dann halt sehen, wofür du gearbeitet hast. Das ist ein sehr besonderer Spirit auch.
Das richtige Produkt zum Anfassen, man hat da wirklich was erreicht, denke ich.
Genau.
Ja, ja, ich meine, am Ende kommt ja wirklich was bei raus und es kommt vor allem was bei raus. Man hat selber ein Auto gebaut, was fährt, nicht nur ein Auto, sondern ein Rennwagen, was ja auch wahrscheinlich nochmal ein richtig krasses Achievement vielleicht auch für einen selber ist, wenn man da selber mit beteiligt war. Und ja, du hast gerade schon so ein bisschen Orga und Technik erwähnt. Was gibt's denn bei euch so für Bereiche, vielleicht ein bisschen detaillierter, in denen man mithelfen kann und in denen man mitarbeiten kann?
Genau, die technischen Bereiche gibt es und die organisatorischen Bereiche. Und die technischen Bereiche, die gliedern sich nach den Teilen des Autos mehr oder weniger. Das heißt, es gibt einmal das Fahrwerk, einmal den Bereich Chassis, wo das Monocoque beispielsweise gebaut wird oder hauptsächlich gebaut wird. Die Aerodynamik und die Elektrik, die ist sehr essentiell, weil wir eben einen elektrischen Rennwagen bauen. Das heißt, beispielsweise unsere Umrichter, die sind auch selber hergestellt, selber konstruiert. Man sollte da die Technik nicht aus den Augen verlieren. Die Elektrik meine ich sofort.
Das sind ganz viele Begriffe, von denen ich noch nie in meinem Leben gehört habe.
Ich
gucke echt, nein, alles gut, das nee, musst du auch gut, nicht weiter erläutern.
Das passiert uns auch richtig oft, dass man
aber
das vergisst.
Ich wollte nur gerade sagen, ich gucke hier begeistert zu und nicke, während ich gar nicht verstehe, was du sagst, aber es klingt einfach so krass, dass ihr so, scheinbar so viele Einzelteile des Autos wirklich auch selber komplett baut und konstruiert und nicht nur sagt, ach, hier nehmen wir so ein fertiges Teil, bauen das mit ein und dann kommen viele fertige Teile zusammen.
Einfach sehr lange Amazon-Liste.
Ja, so mäßig. Also das ist es ja im Endeffekt dann wahrscheinlich auch einfach nicht und das
nee, genau. Also,
sehr cool.
Ich kann es dir nicht in Prozentzahlen sagen, genau, aber gefühlt alles an diesem Auto ist selber konstruiert und wir versuchen auch das meiste selber zu fertigen, aber es geht nicht immer. Genau, aber konstruieren versuchen wir schon so viel wie möglich in andere Teams. Kaufen zum Beispiel Umrichter und wir fertigen die selber in der Elektrik. Darauf wollte ich hinaus, dass die Elektrik ein super großer Bereich ist, offensichtlich essentieller auch. Dann gibt es noch den autonom fahrenden Bereich, also den Driverless-Bereich, der die Software vorbereitet und auch die Hardware, damit das Auto ohne Fahrer fahren kann.
Crazy.
Und dann gibt es noch in den organisatorischen Bereichen hauptsächlich natürlich die allgemeine Orga, die sich um darum kümmert, dass quasi alles zusammenhält, irgendwie organisatorisch. Es gibt PR und Marketing, damit wir unsere Events planen können, unsere PR-Aktionen auf dem Campus beispielsweise auch planen können. Und es gibt den Bereich Sponsoring. Wie schon erwähnt, finanzieren wir uns nur durch Sponsoren und deswegen ist das so, ja, ein sehr essentieller Bereich.
Ja, ohne jetzt genauere Zahlen nennen zu müssen von deiner Seite aus, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so wenig, was bei so einem kompletten Rennwagen, den man selber baut, dazukommt. Deswegen klingt Sponsoring wahrscheinlich auch recht wichtig bei euch.
Kannst du kommentieren, wer da dieses Jahr so sponsert oder ist das noch geheim?
Naja, geheim ist es nicht. Ihr werdet es am 24.05. sehen, weil die ganz großen Sponsoren, die stehen auf unserem Rennwagen drauf.
Genau,
das was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass unser Hauptsponsor New Ways ist. Das ist ein niederländisches Unternehmen und die unterstützen uns beispielsweise auch beim Umrichter.
Du hast jetzt schon viermal Umrichter gesagt, was ist das eigentlich?
Jetzt, das musst du jetzt erklären.
Genau, du hast schon sehr oft Umrichter erwähnt.
Okay, jetzt ich darf nichts Falsches sagen. Also du musst den Gleichstrom in Wechselstrom umrichten am Auto und das macht ein Umrichter, ein Inverter.
Also okay. So AC-DC-mäßig.
Ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob gleich in Wechsel oder andersrum. Und mein Elektrikbereichsleiter wird mir einen reinhauen, wenn er das dann hört.
Liebe Grüße.
Ja, er wechselt gleich in Wechselstrom. Die Richtung ist ja wahrscheinlich, je nachdem, welche Richtung man es einbaut. Vielleicht, keine Ahnung. wir haben es alle nicht mit Elektronik.
Ja, also ich glaube, ich möchte gar nicht meinen Kommentar dazu abgeben. Ich lasse es, glaube ich, einfach des Friedens willen.
Der liebe Jan, der das hören wird.
Ich glaube, das Gute ist vielleicht auch, dass die Leute, die sich das anhören, sind ja wahrscheinlich Studierende der TU, die vielleicht auch Lust haben,
oder meine Eltern, liebe Grüße.
Oder meine Eltern, auch liebe Grüße an die.
Wir haben es ja gerade schon, liebe Grüße an Papa nochmal.
Liebe Grüße an alle Mamas und Papas. Was ich sagen wollte, ist, dass ganz oft passiert das Team StarCraft-Mitgliedern, dass man so in seinem Trott ist und man redet so ganz viel über technische Dinge, die kein Mensch auf dem Campus versteht. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so einladend. Und wenn ihr dann merkt, dass nicht jeder super den Durchblick hat ins kleinste Detail, dann ist das vielleicht auch ganz beruhigend.
Aber wenn jetzt bei euch die Fragezeichen, die sich hier aufgeworfen haben, nach Antworten streben und nicht bei uns nur auf Verwirrung stoßen, wo kann man euch denn antreffen und wann?
Das ist eine sehr gute Frage. Generell laufen wir viel auf dem Campus rum und die meisten Mitglieder tragen auch immer Teamwear, das heißt, man darf die gerne immer ansprechen.
Wie sieht das aus?
Das ist unterschiedlich, wir haben verschiedene, aber meistens ist sie dunkelgrau mit einem grünen Logo von uns und man hat auch meistens den Namen draufstehen und fett auf dem Rücken steht auch meistens Team StarCraft.
Okay.
Man erkennt die Leute, glaube ich.
Also man erkennt es. Genau. Ihr seht die Leute, wenn sie an euch vorbeigehen.
Ansonsten haben wir noch ein Teamtreffen, alle 2 Wochen, in den ungeraden Wochen, dienstags 21 Uhr. Aber was ich immer empfehlen würde oder was ich wahrscheinlich präferieren würde persönlich, wäre, wenn man einem Verein einfach auf Instagram schreiben kann. Und das geht bei uns auch ganz einfach, Team StarCraft 71.
Du kannst sagen, plug das mal bitte.
Ja, ja, ja.
Dienstags 21 Uhr ist natürlich eine oft schon besetzte Zeit.
Tatsächlich,
schwierig.
Tatsächlich ja, müssen wir das jetzt leider rausschneiden.
Das geht nicht.
Dass du das gesagt hast. Das Dienstag okay. 21 Uhr sehr reserviert.
Muss man natürlich zum HFC-Film gehen und danach uns auf Insta schreiben.
Ja.
Genau. Jetzt ein kleiner Überfall, den ich auf die meisten Gäste und Gästinnen hier im Vortrag ist ja schon im Podcast.
Du hältst jetzt den Vortrag.
Ich halte jetzt den Vortrag hier. Ha, Popcorn-Graschel, der Vortrag-Podcast.
Oh Mann.
Einmal pro Folge. Ja. Nee, ein kleiner Mini-Überfall auf dich. Es kommt hoffentlich nicht so überraschend, wenn du die anderen Podcast-Folgen gehört hast. Was ist denn so die Quintessenz dessen, was für dich das Team StarCraft so besonders macht? Was ist so das, wie würdest du das am liebsten beschreiben?
Was ich für mich persönlich so die letzten 3 Jahre gelernt habe, ist, dass ich im Verein so viel mehr gelernt habe, als ich das im Hörsaal hätte tun können oder getan habe. Dieses praktische Arbeiten, dieses im Team Arbeiten, auch international, das lehrt einen nochmal auf eine ganz andere Weise. Außerdem kann man dann dementsprechend beweisen, dass man nicht nur kooperativ arbeiten kann, sondern auch super engagiert ist, sowas in seiner Freizeit macht, sowas auch mit etwas Druck ausüben kann und dass man, wie gesagt, interdisziplinär arbeiten kann mit anderen Bereichen, im technischen als auch im organisatorischen Bereich. Und sowas kommt auch früher oder später ganz gut beim zukünftigen Arbeitgeber an. Das heißt, wenn man in seinem Lebenslauf erklären kann, dass man mal Teil eines Formula Student Teams war, dann ist das sehr bereichernd, nicht nur für das private Leben, sondern auch für die Karriere vielleicht später.
Und mit diesem wunderschönen Schlusswort bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, dass du den Weg zu uns gefunden hast und übergeben zurück an die Kommentatorenbox mit Henrik und Mika.
Ja, meine Güte, das waren ja richtig starke Interviews hier auf jeden Fall mit unseren Leuten. Eine Sache, die ich dazu sagen kann, ist, dass der HFC sich auch richtig gut auf den Lebenslauf macht, war Mika?
Das ist sehr gut. Man kann sich das nämlich als Ehrenamtsurkunde ausstellen, das Name-Effekt.
Ja, so ist das nämlich. Also kommt zu Ilmenau eSports, Team StarCraft und zum HFC.
Wir haben sie alle verlinkt in den Stories, in der Beschreibung von dieser Folge.
Yes.
Die haben auch Webseiten und sind auch am Campus aktiv. Geht da gerne auf jemanden zu, die meisten. Auch diese beiden Vereine besonders und der HFC auch tragen gerne ihren Merch oder das Teamwear, wie angesprochen ist. Sprecht diese Leute sehr gerne an. Es gibt niemanden, der euch da keine Auskunft gibt.
Ja. Ja, und damit, apropos Auskunft. Ich habe jetzt gelesen, was nächste Woche bei uns im HFC läuft. Und es ist tatsächlich nicht nur ein Film. Es sind auch nicht nur 2 Filme. Ihr dürft euch auf ganze 3 Filme nächste Woche freuen.
Das wird crazy.
Und zwar fangen wir nächste Woche an mit...
Ey, warte mal kurz. Da kommt Hannes.
Boah, sorry Leute, es kam was dazwischen. Habe ich was verpasst?
Nee, setz dich erstmal. Der Film kommt erst Dienstag.
Und wenn sie nicht im Kino sind, dann hört man sie nächsten Montag. Das war Popcorn-Geraschel, der HFC-Podcast. Aufgenommen mit freundlicher Unterstützung vom Radio HSF. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt uns auf Insta und wenn nicht, dann sehen wir uns im Kino. Jeden Dienstag um 21 Uhr im Helmhölzer-Saal.
Tschüssi!